danke euch, dass ihr auch diese Zeit nützt, um einander zu grüßen. Ich möchte kurz beten, bevor ich predige, und dann werden wir Markus 6 anschauen. Himmlischer Vater, danke für die Zeit, die wir heute Morgen zusammen haben. Herr, es ist immer ein Vorrecht und ein Segen und ein Geschenk von dir, einfach miteinander zu treffen, um dich anzubeten. Herr, es ist auch so sehr schön, dass wir das Wort haben vor uns, hier in Markus 6, dass wir Jesus anschauen dürfen und etwas Ermutigendes anschauen dürfen. Herr, hilf uns durch dein Wort und auch durch deinen Geist, dass wir die Wahrheit sehen, dass wir auch die Wahrheit glauben und dass wir auch bereit sind, die Wahrheit anzuwenden, dass wir versuchen, auch dir zu folgen mit dem ganzen Herzen. Herr, mit aller Kraft, die wir haben, die du uns gibst und Herr, mit allem, was wir sind. Amen. Es ist sehr ermutigend, finde ich mindestens, ein großes Ziel zu erreichen. Habt ihr auch diese Erfahrung gehabt, wenn wir Pläne machen, wenn wir vor den Augen ein Ziel haben und wir versuchen uns vielleicht ein bisschen Mühe zu geben, um dieses Ziel zu erreichen? Und normalerweise sind große Ziele nicht einfach zu erreichen. Deswegen genießen wir die so, nicht wahr? Die kleinen Ziele, die wir jeden Tag haben, sind sehr schön. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich aufstehe und einfach den Kaffee finde. Es ist immer schon zu frühstücken am Tisch, morgen zu Hause. Aber dieses kleine Ziel, einfach zu frühstücken, ist nicht besonders groß. Und wir denken, ja, das schaffen wir. Und dann gehen wir zur Arbeit und manchmal haben wir Tage, die ziemlich schwer sind. Manchmal haben wir Tage, die einfach sind, aber es ist normalerweise nicht das am größten Ziel des Lebens, einfach aufzustehen, zu frühstücken und zu arbeiten. Wir haben andere Ziele, vielleicht die ein bisschen größer sind, die vielleicht ein bisschen mehr kostbar sind, vielleicht die ein bisschen mehr Ressourcen brauchen. Und wenn wir diese Ziele erreichen, dann freuen wir uns sehr. Aber um das Ziel zu erreichen, besonders wenn wir viel rein investieren müssen, brauchen wir normalerweise ein bisschen Ermutigung auf dem Weg dahin. Und Gott setzt uns in diesen Zeiten oder gibt uns diese Gelegenheiten, wo wir im Glauben wachsen können, wenn wir ein gutes Ziel vor den Augen haben und wir versuchen, das Ziel zu erreichen mit seiner Kraft. Und ich verstehe auch, dass es nicht besonders einfach ist, zu leiden, wenn wir ein Ziel erreichen möchten. Aber in den letzten Texten oder letzten Predigten von Markus 6 haben wir zweimal gehört in zwei Predigten gehört, wie das Leben des Dienstes aussehen soll. Und das Wort Gottes in Markus 6, 1 bis 6, sehen wir, wie das Leben des Dienstes aussehen soll. Gott gibt uns dieses Ziel und wir möchten das Ziel erreichen. Wir möchten Gott dienen. Wir möchten, dass wir das Wort hören, dass wir von Gott lernen und dass wir auch bereit sind, zurückzugeben, dass wir bereit sind, uns hinzugeben, dass wir bereit sind, ständig daran zu arbeiten, damit wir Gott dienen können. Und dann in der letzten Bibelstelle haben wir gesehen, wie wir einige Erwartungen haben sollen für das Leben des Dienstes. Wir haben diesen Rückblick auf Johannes gesehen, Markus 6, 14 bis 29. Und wir haben gesehen, dass Johannes ein sehr guter Mann. Jesus hat auch gesagt, dass es gibt keinen, der größer ist als Johannes der Täufer. Aber dann haben wir auch gesehen, dass Johannes sein Leben gegeben hat, um die Wahrheit zu verkündigen. Und sein Leben des Dienstes ziemlich kurz war. Und wir haben diese Erwartungen gesehen. Die Welt wird uns nicht verstehen, als wir versuchen, Gott zu verherrlichen, als wir versuchen, Gott zu folgen. Die Welt wird uns nicht verstehen. Und manchmal wird die Welt auch gegen uns kämpfen. Und manchmal werden wir auch leiden, um Gott zu verherrlichen, aber wir finden den Wert des Lebens, besonders ein Leben des Dienstes, nicht in den Ergebnissen, die wir vielleicht erreichen können, aber sondern indem wir einfach Gott dienen, wo wir sind. Solche Erwartungen sind ein bisschen negativ und wenn wir das Ziel vor den Augen haben, ein Leben des Dienstes zu leben, aber manchmal haben wir diese Tiefpunkte oder wir haben diese Erwartungen, wo wir sagen, na ja, das ist ein bisschen Negatives. Gott gibt uns heute in unserem Text, Markus 6, 30 bis 44, ein bisschen Ermutigung, weiterhin auf diesem Weg zu gehen. Nicht, dass wir etwas Schweres erfahren im Leben und denken, na ja, ich soll hier aufhören. Ich habe gehört, wie schön es ist, ein Leben des Dienstes für den Herrn zu leben. Es sieht alles gut aus, aber das schaffe ich nicht. Ich werde einfach hier aufhören. Es ist mir zu schwer. Das sollen wir nicht denken. So eine Einstellung sollen wir nicht von Herzen haben, sondern wir sollen sehr viel Ermutigung haben, Gott zu vertrauen, ob es uns gut geht oder ob es ein bisschen schwer ist, um ihm zu dienen. Und in diesem Text, Markus 6, 30 bis 44, sehen wir zwei Wege, in denen wir Jesus vertrauen anhand seiner Versorgung. Zwei Wege, in denen wir Jesus vertrauen, auf diesem Weg ihm zu dienen, ein Leben des Dienstes zu führen, zu leiten, zu leben. Zwei Wege, in denen wir Jesus vertrauen können anhand seiner Versorgung. Und seine Versorgung für uns, als wir versuchen, ihn zu verherrlichen, ihm zu folgen, ist so ermutigend. Diese Wege, die wir hier haben, treiben uns an, das Ziel, ein Leben des Dienstes zu erreichen. Ich möchte den Text vorlesen, aber nicht den ganzen Text, weil wir viele Verse heute Morgen haben. Aber ich lese zuerst Verse 30 bis 34 vor. Und die Apostel von Markus 6. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelernt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einem einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einem einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. In Vers 30 sehen wir, dass die Aposteln verkündigt haben. Sie haben einen Bericht gegeben, was sie getan haben und was sie gelehrt haben. Und was haben sie getan? Sie haben Krankheiten geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben. Und was haben sie gelehrt? Natürlich das Evangelium. Sie haben über Jesus gesprochen. Und wie wir von Markus schon gesehen haben, das war kein Tag, es war vielleicht wochenlang, dass sie Gott in dieser Weise gedient haben. Sie waren beschäftigt im Dienst, sie waren so beschäftigt im Dienst sogar, dass sie laut Vers 31 hier in unserem Text, sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Sie waren sehr beschäftigt, sie haben gedient, sie haben das Leben des Dienstes, das Ziel erreicht in diesem Moment. Sie haben gedient und gedient und gedient. Sie waren so beschäftigt im Dienst, dass sie haben keine Gelegenheit auszuruhen gehabt. Sie haben auch keine Gelegenheit einfach zu essen gehabt. Es war sämtlich beschäftigt. Und in Vers 31 auch, wir sehen, dass Jesus eine super Idee vorgeschlagen hat. Er hat eine Idee. Er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einem einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht die Zeit, um zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einem einsamen Ort. In diesen Umständen gab Jesus, diese Idee kommt von Jesus, nicht von den Jüngern, in diesen Umständen gab Jesus den Jüngern einen klaren Befehl in Vers 31, kommt ihr allein abseits an einem einsamen Ort. Und ruht ein wenig. Jesus versorgt für die Jünger hier Erholung. Jesus versorgt Erholung. Und das bringt uns schon zum ersten Punkt der Predigt heute. Der erste Weg, in dem wir Jesus vertrauen, ist einen Befehl auch. Erhole dich, um Jesus zu dienen. wenn wir diese Bibelstelle lesen und sehen, was Jesus mit den Jüngern getan hat, dann sollen wir auch erkennen, dass wir manchmal uns erholen müssen, um Jesus zu dienen. Und ich finde dieses Prinzip passend zu diesem Punkt in Markus 6. Wir haben gepredigt, lasst uns hingeben, lasst uns dienen, lasst uns auch beschäftigt sein im Dienen. Die zwei Predigten, die wir auch von Markus am Anfang von Markus Evangelium, von Marco gehört haben. Wir haben 9 Punkte gehabt, wie wir das Leben des Dienstes führen können. Es gibt viel zu tun. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir uns zurüsten lassen können, wo wir auch uns vorbereiten können, um zu dienen. Es gibt viele Gelegenheiten, auch das Evangelium zu verkündigen, wo wir sind in unseren Nachbarschaften, bei der Arbeit hier in der Gemeinde in Berlin. Wir haben 3,5 Millionen Einwohner. Ich glaube, dass wir nicht so viele Gemeinden in Berlin haben. Viele Gelegenheiten zu dienen. Und es kann sein, dass wir durch Markus lesen und wir denken, ja, lasst uns alles jetzt hingeben. Lasst uns einfach in den nächsten Tagen oder Wochen ausbrennen. Lasst uns einfach alles geben. Aber Jesus hat für uns hier einen Ausgleich. Er hat gesagt, oh, okay, lasst uns eine Pause hier haben. Lasst uns einfach erholen. Und Erholung ist wichtig, laut der Schrift. Ich verstehe auch in einer Gemeinde oder in einer Gemeindekultur sogar, wo wir versuchen zu betonen, wie wichtig es ist, dass wir alle aktiv sind im Dienst. Ich verstehe auch, dass es wichtig ist zu betonen, dass Erholung auch wichtig ist. Der Mensch, wir als Menschen, sind aus 2 Teilen gebaut. Und wir brauchen Erholung. In 1. Mose 2, 7, in 2, 7 lesen wir, vom Alten Testament, was Gott getan hat, als er den Mensch geschaffen hat, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und an dieser Stelle sehen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat als physischen Teil und seelischen oder geistlichen Teil. Wir haben diese 2 Teile. Ganz klar und deutlich haben wir einen physischen Teil und dieser Teil braucht mal eine Pause. Wir haben oft in den Predigten gesagt, dass wir uns hingeben müssen, um Jesus zu dienen. Das stimmt. Und wir werden im zweiten Punkt heute sehen, wie intensiv die Hingabe ist und wie intensiv der Dienst ist. Es ist aber auch wichtig, zu wissen und zu glauben, dass wir ab und zu Erholung brauchen. Wir müssen uns erholen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Erholung brauchen. Wir sind keine Maschine. Gott hat den Tag so geschaffen sogar, dass wir Tag und Nacht haben. Während des Tages, was machen wir? Wir arbeiten normalerweise oder vielleicht studieren wir. Und was machen wir durch die Nacht? Normalerweise sollten wir schlafen. Normalerweise während der Nacht schlafen wir. Gott hat uns so geschaffen. Gott hat den Tag so geschaffen. Gott hat die Nacht so geschaffen. So ist es. Auch in Psalm 127 hat Gott gesagt, dass er das Schlafen als Geschenk gibt. Psalm 127, Vers 1, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Vers 2. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Gott versorgt für uns Erholung. Jeden Tag oder jede Nacht, wenn wir einschlafen, und auch manchmal brauchen wir eine Pause, die ein bisschen größer ist. Das hat Gott auch gesagt in 2. Mose 34, Vers 21. 6 Tage sollst du arbeiten. Vielleicht eine neue Nachricht für viele heute. Im Alten Testament, Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Auch in der Zeit des Pflügens und Erntens sollst du ruhen. Gott hat gesagt, sogar wenn so viele Gelegenheiten sich ergeben im Alten Testament, wenn wir einfach in den Feldern gehen könnten und sogar mehr Getreide und alles Gutes abholen könnten. Gott hat gesagt, wir brauchen eine Pause. 6 Tage für die Arbeit, dann müssen wir einen Tag haben, wo wir einfach ruhen. Wir sollen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns ruhen. In einer biblischen Weise natürlich. Wir zeigen, dass wir Gott vertrauen sogar, wenn wir uns erholen. Wir zeigen, wenn wir eine Pause nehmen, wenn wir eine Pause machen, wenn wir einfach ein bisschen Zeit oder Auszeit haben, wir zeigen, dass wir glauben, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Es ist eine Versuchung, würde ich sagen, wenn wir über das Leben des Dienstes reden und versuchen, alle zu ermutigen, mehr und mehr und mehr zu machen. Es ist eine Versuchung zu denken, dass alles von uns abhängig ist. Und wenn wir nicht arbeiten, jeden Tag oder spät jede Nacht, oder wenn wir nicht alles machen, dann wird es nicht schaffen, dann wird es einfach ausfallen. Und dann wird Gott ein Problem haben, wenn ich nicht arbeite. Aber Gott hat uns so geschaffen, dass wir auch eine Pause brauchen. Abends brauchen wir eine Pause, durch die Nacht brauchen wir eine Pause, einmal pro Woche brauchen wir eine Pause und dann können wir auch sagen, vielleicht eine längere Pause, jedes Jahr brauchen wir auch oder vielleicht ein paar davon. Wir brauchen eine Pause und wir zeigen Gott, dass wir ihn oder Vertrauen zu ihm haben, wenn wir eine Pause nehmen. Nicht alles in der Welt ist von mir nicht abhängig. Wenn ich nicht da bin, dann wird der Gottesdienst wieder stattfinden. Es ist nicht von mir abhängig. Nicht, dass wir faul sind oder träge geworden sein möchten. Das sagen wir nicht. Aber wir erholen uns, damit wir stark für den Dienst sind. Wie sollen wir uns erholen? Einfach nicht zu machen, was wir normalerweise machen. Das haben wir gesehen von 2. Mose 34. Gott möchte, dass wir arbeiten, dass wir fleißig bei der Arbeit sind, aber manchmal müssen wir einfach nicht arbeiten in der Weise, die wir normalerweise arbeiten. Und für viele finden sie es sehr schön, den ganzen Tag, wenn sie nicht arbeiten, spazieren zu gehen. Sie möchten draußen sein. Es ist so erfrischend, einfach frische Luft zu haben. Und einige sagen, na ja, lass mich einfach in Ruhe. Ich möchte zu Hause bleiben und ein Buch lesen. Wir haben kein Gesetz von der Schrift, das sagt, spazieren gehen müssen wir oder Buch lesen müssen wir. Die Bibel sagt einfach, ruh dich aus. Und solche Pausen brauchen wir auch. Es ist kein Problem, dass wir auch sagen, ich brauche eine Pause. Es ist gut so. Ich denke auch an die Muttis. Und das haben wir oft gesagt in den Predigten, mindestens habe ich gesagt als Illustration in den Predigten. Wir haben viele Frauen in der Gemeinde, die vor den letzten paar Monaten Babys bekommen haben. Und ich denke immer an die liebevolle, arme Muttis mit den kleinen Babys zu Hause. Es ist viel Arbeit, besonders meiner Meinung nach in den ersten 8 Wochen. So viel Arbeit. Und sie sind einfach müde. Vielleicht, es gibt einige auch Superfrauen, die sagen, na ja, 3, 4, 5, 6 Kinder, kein Problem. Aber mit einem Kind, mit einem Baby, das nicht durch die Nacht schläft, dann sind alle Tage sehr lang und mühsam. Und für diese Frauen es ist es gar kein Problem, als sie versuchen, dem Baby zu dienen, eine Pause zu haben, nachmittags einzuschlafen. Wir sollen kein schlechtes Gewissen haben. Auch für die, die hier bei der Eckstein-Gemeinde dienen und stark dienen und immer dabei sein, bei jeder Veranstaltung ist es auch okay zu sagen, manchmal brauche ich eine Pause. Gar kein Problem. Das hat Jesus auch zu den Jüngern gesagt. Und auch im Kontext wissen wir, dass viele Leute dabei waren. Sie haben eine große Volksmenge vor ihnen gehabt und Jesus hat gesagt, lasst uns einfach mit dem Schiff irgendwo anders gehen. Lass sie nicht wissen, bitte, wohin wir gehen. Wir brauchen eine Pause, wo niemand ist. Das war der Plan Gottes. Jesus versorgt für die Jüngern Erholung und versorgt auch für uns Erholung. Und es ist gut so. Aber Jesus versorgt nicht nur für Erholung. Er gibt uns noch mehr, viel mehr. Und das sehen wir in unserem Text ab Vers 33. Und die Leute sahen sie wegfahren Und hier, die Leute, ist eine große, große Gruppe. Und viele erkannten ihn und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Was ein bisschen erstaunlich ist, wir schätzen, dass sie mit dem Schiff 4 Stunden brauchen, zum anderen Ufer zu gehen, aber 8 Stunden zu Fuß. Wie das passiert hat, der Text sagt uns nicht. Vielleicht gab es nicht so viel Wind damals, zu dieser Zeit. Vielleicht sind sie ganz langsam mit dem Schiff gefahren. Oder vielleicht, das weiß ich nicht. Vielleicht haben die Leute einfach, sind sie gelaufen. Und sie haben so viel Eifer für Jesus gehabt, vielleicht. Aber in dieser Weise oder in einer anderen Weise sind sie früher angekommen als Jesus und die Jüngern. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirte haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus und die Jünger haben versucht, wegzugehen und sich zu erholen. Aber die große Volksmenge war aber schon da. Und Jesus, wir sehen etwas so Schönes hier von Jesus. Er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Ich kann mir vorstellen, dass wir andere, mindestens ich, andere Ideen haben könnte. Zum Beispiel, oh nein, nicht jetzt. Schnell, Petrus, wieder ins Boot. Lasst uns irgendwo anders fahren. Habt ihr auch solche Tage gehabt, wo du gedient hast, wo du gearbeitet hast, wo du vielleicht nicht so viel Energie übrig geblieben hast und du denkst, oh, eine Pause brauche ich. Und wenn wir die Schrift gut verstehen, dann wissen wir, dass eine Pause gut ist. Aber wir kommen zu dem Punkt, wo wir denken, endlich Ruhe, und dann klingelt es vorne beim Haustor, bei der Haustür. Oder einer ruft an oder kommt vorbei. Oder etwas passiert und wir denken, oh, in diesem Moment, wenn ich noch mit einer Person reden muss, dann werde ich einfach verrückt sein. Es wird nicht gut aussehen, es wird nicht schön aussehen. Bitte, eine Pause brauche ich. Und dann versuchen wir, oder mindestens versuche ich, einfach diese Situation zu vermeiden. Und ich versuche einfach Hintertür raus, oder mit dem Auto, weil wir mit dem Boot nicht fahren, sogar wenn wir könnten, fahre ich nicht mit dem Boot. Wir versuchen einfach schnell ins Auto zu gehen und das Handy ausschalten. Und wir versuchen, kein mehr Kontakt bitte mit Menschen. Brauche ich nicht momentan. Aber Jesus hat eine andere Einstellung. Eine Pause zu haben, Erholung zu haben, ist gut. Jesus versorgt für uns Erholung, damit wir besser dienen können. Aber er hat auch eine super Einstellung, der wir auch folgen sollen. Er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich kann mir vorstellen, wie ich gesagt habe, dass ich andere Ideen haben könnte. Jesus ist aber erbarmensvoll, sogar wenn er müde ist. Und dieses Vorbild von Jesus bringt uns zum zweiten Punkt schon heute in dieser Predigt. Der zweite Weg, in dem wir Jesus vertrauen, ist einen Befehl. Bereite dich vor, darüber hinaus zu gehen. Bereite dich vor, darüber hinaus zu gehen. Wir sollen die Pausen genießen, wir sollen uns erholen, wir sollen Zeit nehmen, eine Pause zu haben. Aber nach der Pause oder durch die Pausen sollen wir auch denken, besonders in dieser Geschichte, die wir heute haben, wir sollen denken, Gott wird etwas Großes tun. Und ich möchte einfach mich vorbereiten, noch mehr zu tun anhand Gottes Versorgung. Und wir kennen diese Stelle ziemlich gut, als Jesus die 5000 speist oder Essen für sie versorgt. Bereite dich vor, darüber hinaus zu gehen. Wir sollen große Erwartungen haben. Wir sollen große Ziele setzen, besonders für ein Leben des Dienstes im Kontext hier. In dieser Weise müssen wir auch Jesus vertrauen, um so ein Leben zu führen, so große Ziele zu setzen und diese Ziele zu erreichen. Und ich möchte euch 3 Hinweise von diesem Text geben. Ich habe gesagt, wir haben nur 2 Punkte von dieser Predigt. Und ich habe gedacht, Zwei Punkte sind ziemlich einfach zu erinnern. Ich brauche eine Pause und ich brauche große Ziele. Jetzt kennen wir die Stelle ziemlich gut aus. Aber auch wenn wir durch diese Geschichte von Jesus lesen, dann werden wir so viel lernen. Ich habe auch andere Predigten angehört und einige Männer haben 9, 10 Punkte. Ich habe gedacht, 10 Punkte zu viel. Lass uns einfach 3 nehmen von diesem Text, wie wir auch uns vorbereiten könnten, darüber hinauszugehen von diesem Text. Hinweis Nummer 1 ist, dass wir diese Gelegenheiten annehmen sollen, im Glauben zu dienen. Wir sollen solche Gelegenheiten annehmen, um im Glauben zu dienen. Zuerst schauen wir hier Jesus an. Hier ist, was Jesus getan hat. Jesus sah, dass diese Leute wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Wie hat er ihnen geholfen? Laut dem Text, er fing an, sie vieles zu lehren. Er hat gelehrt. Bevor er sie etwas für den physischen Teil gegeben hat, gab er ihnen etwas für den geistlichen Teil, für die Seele. Er sah die Not und er hat etwas getan. Und wenn wir durch die Geschichte lesen, sehen wir, dass er gelehrt hat hier. Dann sehen wir auch, dass er Brot und Fische versorgt hat. Jesus hat etwas getan für diese Leute, sogar wenn er müde war. Und so eine Einstellung sollen wir auch haben, wo wir Gelegenheiten annehmen, im Glauben zu dienen. Nicht, dass wir Gelegenheiten ablehnen, besonders wenn wir müde sind oder wir denken, dass wir am Ende sind oder wir denken, dass wir schon so viel ausgegeben haben, dass wir nichts mehr auszugeben haben. Es ist so einfach, diese Gelegenheiten abzulehnen, weil wir versuchen, uns zu schützen. Von einerseits habe ich gerade eben gesagt, dass Jesus versorgt Ruhe, Erholung, und das mag er. Aber wenn wir eine biblische Sicht haben vom Dienst und eine biblische Sicht von Erholung haben, dann müssen wir auch erkennen, dass manchmal, oder vielleicht oft, aber manchmal können wir mit Sicherheit sagen, Gott gibt uns Gelegenheiten, wo wir einfach im Glauben diese Gelegenheiten annehmen sollen. Nicht sofort ablehnen und sagen, ich kann nicht helfen. Es gibt nichts mehr, das ich tun kann, um diese Not zu treffen, helfen oder erfüllen. Das kann ich, ich bin müde, ich habe schon gedient. So eine Einstellung möchte Gott nicht in uns sehen. Wir sollen eine Einstellung haben, wo wir überlegen, mindestens, wenn wir eine Not sehen. Wir sollen sofort überlegen und zuerst überlegen, kann ich irgendwie helfen? Nicht, ich habe schon Ausreden. Wir sollen nicht die Einstellung haben, dass wenn wir eine Not sehen und sofort denken, eine andere Person ist sogar ausgebildet für diese Not. Ich kann nicht helfen. Das ist nicht unbedingt die Einstellung, die Gott von uns haben möchte oder Gott in uns sehen möchte. Gott möchte, dass wir versuchen, eine Not zu oder in der Not zu helfen. Wenn wir sagen, nein, ich brauche meine Ruhe, nein, es ist nicht für mich, diese Gelegenheiten sind einfacher abzulehnen, ich muss nicht dienen, eine andere Person kann das machen, nicht ich, dann sollen wir auch an Lukas 17, Verse 32 bis 33 denken. In Lukas 17, 33 hat Jesus gesagt, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Gott möchte, Jesus hat gesagt in seiner Lehre, Jesus hat gesagt, dass wir bereit sein sollen, das Leben abzugeben. Sogar wenn ich sage, Erholung ist wichtig, die richtige biblische Einstellung oder Sicht zu haben der Erholung ist, dass wir sie brauchen, aber dass wir immer bereit sind zu dienen und auch darüber hinaus zu gehen. Und wenn wir eine Not sehen, dann sollen wir auch denken, hier ist eine Gelegenheit, wie Jesus hier im Text. Er ist mit dem Schiff gefahren, er hat gedacht, ich habe einen Plan, auszuruhen. Hier kommt die große Volksmenge. Und was hat er getan? Er hat geholfen. Er hat gelehrt. Sogar wenn er müde war, er sah diese Gelegenheit und hat sie im Glauben angenommen. Auch in Lukas 17, 33 habe ich auch gesagt, 32 bis 33. Es ist sehr interessant. In 33 von Lukas 17 sehen wir, dass Jesus gesagt hat, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Aber in Vers 32 haben wir einen Vers mit nur 4 Worten. Wenn wir etwas auswendig lernen möchten, dann Lukas 17, 32 ist eine einfache Bibelstelle oder Vers auswendig zu lernen. Gedenkt an Lots Frau. Gedenkt an Lots Frau. Nur 4 Worte. Dann hat Jesus gesagt, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Warum haben wir diese 4 Worte, bevor Jesus gesagt hat, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren? Was ist mit ihr passiert? Lot war in einem Ort, wo Gott gesagt hat, hey, pass auf, Lot. Beurteilung kommt. Es wird nicht gut hier. Alles wird verbrennen. Du musst jetzt raus. Und Gott hat Lot und seiner Frau ein Gebot gegeben. Schau nicht hinten. Geh einfach nach vorne. Folg mir nach und schau nicht nach hinten. Einfach nach vorne. Aber was ist mit ihr passiert? Sie hat zurückgeschaut und sie ist zum Salz geworden. Und Jesus hat hier gesagt, auch wenn wir so eine Einstellung haben möchten, wenn wir denken, dass wir uns vorbereiten müssen, darüber hinauszugehen, und dann Gott gibt uns solche Gelegenheiten, wo wir denken, boah, ich bin müde, ich habe nichts zu geben, ich kann nicht mehr geben, sollen wir diese Gelegenheiten sehen und denken, vielleicht möchte Gott, dass ich in diesem Moment helfe. Vielleicht ist die Zeit wo ich noch mehr gebe. Und ich werde nicht zurück anschauen. Ich werde nicht versuchen, mein Leben zu retten. Ich werde versuchen, einfach mein Leben zu geben, um zu dienen. Und der Rest der Stelle lehrt uns so viel über dieses Thema. Wir sehen, wie wir uns vorbereiten sollen, darüber hinaus zu gehen, anhand der Versorgung Jesus. In Vers 35 von Markus 6. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, und ich werde durch diese Bibelstelle lesen, damit wir den Kontext haben, und dann werden wir Stück für Stück durcharbeiten. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Nachdem sie noch mehr gedient haben, haben die Jünger zu Jesus gesagt, in Vers 36, entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Und sie sprachen zu ihm, in Vers 37, er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denarii Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkündet hatten, sprachen sie 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen in grünem Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und sie, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Hier in der Geschichte, es war zwischen 15 Uhr und 18 Uhr nachmittags, fast abends. Die Jünger haben bemerkt, dass dieser Tag bald zu Ende kommt. Und die sagten, das reicht. Lass sie bitte in die Höfe und die Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen. Es gibt nichts viel hier draußen in diesem einsamen Ort. Und Jesus hat für sie aber eine andere Idee. Die Jünger haben gedacht, okay, wir haben gedient, die Zeit ist die müssen jetzt weg mit den Leuten, weg mit dieser Volksmenge. Aber Jesus hat eine andere Idee. In Vers 37 hat er gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger haben im Kontext die Wunder Jesus gesehen. Die Jünger haben auch Wunder selbst getan. Und hier sagt Jesus, ihr gebt ihnen zu essen. Und dann haben sie nicht mit großen Ziele gedacht. Sie haben auch nicht mit großen Erwartungen gedacht. Sie haben keine große Einstellung von Herzen gehabt, was Gott machen kann. Sie haben einfach gesagt, wirklich? Sollen wir Essen für alle versorgen? Es ist unmöglich. Der Text sagt hier in Vers 44, 5000 Männer. Und das Wort für Männer ist tatsächlich Männer. Und viele sagen, natürlich haben sie auch Frauen und Kinder mitgebracht. Einige sagen, das kann sein, dass sie 7000 waren. Einige sagen 20.000. Es ist schwer zu sagen, wie viele Frauen und wie viele Kinder dabei waren. Ich würde sagen, mindestens 5000 Männer plus vielleicht 5000 more, 10.000 plus. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber es ist egal. Wenn wir nur 5000 Männer und nur 5 Brote haben und 2 Fische, ist es nicht besonders viel. Die Jüngern haben gemerkt, dass sie nicht besonders viel hatten. Und wir sehen auch in Johannes 6, 5 bis 7, dass Philippus gedacht hat, dass sie 200 Denarii Brot brauchen. Sie brauchen 200 Denarii, um so viel Brot zu kaufen für diese große Menge von Leuten. Und ein Denarii war ein Tag oder Tageslohn für einen normalen Tagesarbeiter. Wenn wir über 200 Denarii reden, dann reden wir von vielleicht 10.000 Euro heute. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht viel mehr für die, die viel Geld verdienen, aber für einen Tagesarbeiter, vielleicht reden wir über 10.000 Euro. Ich gehe davon aus, dass die 12 Jünger, die gerade eben im Kontext ausgesandt sind, mit nichts. Erinnert ihr euch, was wir gesehen haben? Sie haben nichts mitgenommen, einfach Gastfamilien haben für sie versorgt. Ich gehe nicht davon aus, dass sie 10.000 Euro in der Tasche gehabt haben. Und sie reden mit Jesus. Jesus hat gesagt, ihr sollt Essen versorgen für sie. Und die Jungen sagen, mit welchem Geld? Wir brauchen so viel Geld einfach, wenn es möglich ist. Auch, könnt ihr euch vorstellen, auch wenn die Jungen ein Team schickt in einen Dorf, um Brot für 10.000 Menschen zu kaufen, welche dort hat so viel Brot? Es ist einfach unmöglich, unmöglich, unmöglich. Das heißt so viel Geld, das heißt eine große Aufgabe, die einfach zu groß aussah. Das bringt uns zum zweiten Hinweis unter Punkt 2 für die Predigt heute. Was wir von Jesus sehen in diesem Austausch, führt uns zu denken, dass wir uns einbringen sollen mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, sogar wenn es nicht ausreichend ist. Bring dich ein einfach, bring dich ein mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, sogar wenn es reicht nicht aus. Gott möchte, dass du versuchst zu helfen mit den Ressourcen, die du hast. In 1. Johannes 3,16, nicht Johannes 3,16, Johannes 3,16 kennen wir ziemlich gut aus, nicht wahr? Aber 1. Johannes 3,16 hat Gott für uns geschrieben, daran haben wir die Liebe erkannt. Wie erkennen wir Liebe? Dass er, das heißt Jesus, sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güte dieses Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? In 1. Johannes 3,16 hat Gott gesagt zu uns, durch Johannes, als er alles aufgeschrieben hat, hier ist, wie wir die Liebe erkennen, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat, wenn wir etwas in der Tasche haben oder wenn wir etwas zu Hause haben oder wenn wir die Zeit haben oder wenn wir auch die Weisheit haben oder wenn wir die Worte haben und wir unseren Bruder Not leiden sehen, aber in diesem Moment sagen wir von Herzen, nein, ich kann nicht helfen, ich bin müde oder was ich habe, reicht nicht aus. Ich habe nicht die am besten Worten. Wir brauchen die Pastoren der Gemeinde, um Seelsorge zu praktizieren, um Jüngerschaft zu praktizieren oder um den Nächsten zu ermutigen. Und wir das Herz schließen. Oder wenn wir sagen, naja, ich habe nicht so viel Zeit zu helfen, ich bin beschäftigt bei der Arbeit, aber wir wissen, dass wir Zeit haben, aber das Herz schließen, verschließen vom Bruder, dann stellt Johannes die Frage, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Es ist unmöglich, hat er gesagt, dass wir die Liebe Gottes erkennen und dass wir Liebe für Gottes haben, wenn wir eine Not sehen und wir nicht versuchen zu helfen. Es kann nicht sein, dass wir sagen, dass wir Christus folgen, dass wir Jesus folgen, aber wir nicht bereit sind zu helfen. Aber es ist so einfach zu denken, naja, aber was ich habe, reicht nicht aus. Ich habe nicht die Ressourcen, die wir brauchen, um 10.000 Menschen zu speisen. Es ist unmöglich, Brot für alle zu versorgen. Aber im Text sehen wir, dass Jesus einfach gesagt hat, lasst uns zusammenbringen, was wir haben. Was haben sie gehabt? Nur 5 Brote und 2 Fische. Aber Gott erwartet von uns, dass wir uns einbringen. Gott erwartet von dir, dass du dich einbringst. In Römerbrief 2,1, eine Bibelstelle, die ihr vielleicht ziemlich gut kennt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Einfach uns bereit zu machen, um zu dienen. Dass wir bereit sind zu helfen, so weit wie möglich. Sogar wenn wir denken, ah, ja, aber diese Not ist so groß, diese Not ist riesig, wie werde ich teilnehmen? Wie kann ich helfen? Gott sagt, das ist egal. Versuch einfach zu helfen. Und dann sehen wir hier in unserem Text das Wunder. In Vers 38, er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkündet hatten, sprachen sie 5 und 2 Fische. Und in Johannes 6 sehen wir, dass Andreas herausgefunden hat, dass die 5 Brote und 2 Fische von einem Jungen kamen. Er hat gesagt, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Und dann in Vers 39, und er befiehlt ihnen, Jesus befiehlt ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzen sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und wenn wir sehen, was Jesus hier getan hat, besonders als wir von Markus lesen, dass Jesus gesehen hat, dass sie wie Schafe ohne Hirten waren. Und dann lesen wir hier, dass Jesus befohlen hat, dass sie ins grüne Gras setzen sollten, dann sollen wir auch sofort an Psalm 23 denken, nicht wahr? Psalm 23, wir haben diese Stelle auch hier in der Eckstein-Gemeinde gepredigt. Marco tatsächlich hat die Stelle gepredigt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Der Herr, Jesus, und wir haben so oft gesehen, hier in Markus' Evangelium, dass Jesus allmächtig ist, dass Jesus souverän ist, dass Jesus Gott ist. Er führt dieses Volk zu stillen Wasser. Und in Vers 41, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte. Und ich freue mich so sehr, dass wir diese Worte auf Deutsch haben. Wenn man den englischen Text liest, es sieht ein bisschen anders aus, ob Jesus vielleicht einige magische Worte hat und einfach durch diese super Worte, dass er auch Brot vermehren könnte. Und einige denken, auf Englisch mindestens, dass wir einfach diese Worte auch sagen können und dass wir diese Kraft haben werden, um etwas zu vermehren, ob Brot oder Gold oder Geld. Es ist hier hilfreich zu sehen, dass Jesus einfach gedankt hat. Er dankte. Er hat nichts anderes getan, nichts Magisches. Wir haben kein Muster hier, wo wir bestimmte Worte sagen können, um Brot oder Geld oder materielle Sachen zu vermehren oder multiplizieren. Und Jesus brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die zwei Fische teilten er unter alle. Und sie, hier ist der Wunder, sie alle aßen und wurden satt. Von so wenig, von einem einfach Brotbox, hat Gott durch Jesus alle etwas zu essen gegeben. Gott versorgt für den Dienst hier. Und sie hoben 12 Körbe voll an Broten auf und auch von den Fischen. Wir haben unsere Vorstellung aber von diesem Text. Manchmal lesen wir, oder vielleicht oft, kann ich auch sagen, wir lesen diese Bibelstelle und wir denken, dass Jesus uns etwas Großes geben soll. Wir lesen diese Bibelstelle und wir denken, ach, Jesus hat das damals gemacht, er kann auch das für mich heute machen. Wenn ich einfach mehr Geld brauche für ein Auto, wenn ich mehr Geld brauche für Urlaub, wenn ich mehr Geld brauche für das Haus, dann soll Gott einfach das Geld auf meinem Konto in einem Wunder vermehren. Heute Morgen kann ich auch anschauen, wie wenig Geld da aufs Konto ist, aber ich werde einfach diese Worte sagen, ich werde einfach glauben und morgen werde ich auch bei Sparkasse einlagen und ein Wunder sehen. Oder wir denken, dass Jesus einfach etwas für uns Ressourcen multiplizieren will oder möchte. Wenn wir aber den größeren Kontext der Schrift anschauen, wissen wir, dass Jesus beabsichtigt nicht, dass er die unendliche Quelle des Brotes wird, sondern dass er die Quelle ewiges Lebens ist. Auch durch diesen Wunder hat Jesus nicht gedacht, ich möchte, dass alle Menschen auf der Welt denken, dass ich die unendliche Quelle des Brotes bin. Das hat er nicht gedacht. Im Kontext sehen wir, dass diese Volksmenge am nächsten Tag zurück zu Jesus kam, um Frühstück abzuholen. Jesus hat aber ihnen nichts zu essen gegeben am nächsten Tag. Wir sollen nicht vergessen, was wir im Kontext haben. Das sehen wir in Johannes-Evangelium, Johannes 6, Vers 25. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm am nächsten Tag, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? In Vers 26 von Johannes 6, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirklich, nicht für die Speise, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um diese Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist der Punkt, Jesus zu folgen. Nicht, dass wir denken, oh, durch diese Geschichte können wir etwas Größeres von Gott bekommen, als was wir hier in der Hand haben. Aber wir haben ein gutes Prinzip hier oder ein guter Hinweis ist hier im Text. Einen guten Hinweis hat Gott uns gegeben. Hinweis 3. Wir sollen erwarten, dass Gott wirken will nach seinem Plan. Gott wird etwas Gutes machen. Gott wird etwas Großes machen laut seinem Plan, nach seinem Plan. Das ist, was wir hier im Text sehen. Und zum Beispiel, Gott hat einen Plan für viele Sachen. Oder hier, lass mich kurz erklären, was ich meine hier. Wir sollen erwarten, dass Gott etwas Großes machen wird. Aber nicht, dass wir einfach bestimmen können, was Gott machen muss. Es ist nicht der Fall, dass wir diese Geschichte lesen und sagen, Herr, ich möchte Und ich kann ganz ehrlich sein, als Randnotiz, ich habe oft über Rindfleisch oder Rindersteaks in den Predigten gesprochen. Und ich genieße Entrecot so sehr. Es ist sehr lecker. Besonders vom Grill. Wunderbar. Aber ein Wunsch von mir, das vielleicht ein Geheimnis ist, ein Wunsch von mir ist, dass eines Tages, dass ich so einen Pilotschein machen kann und dass ich ein kleines Flugzeug kaufen kann. Nichts Großes, kein Privatjet, nur ein Cessna 172. Die sind nicht besonders groß, Viersitzer. Einfach rumherum über Berlin zu fliegen, das wäre so traumhaft. Nicht besonders teuer, meiner Meinung nach, aber viel zu teuer. Aber ich soll nicht diese Geschichte lesen. Ich soll nicht diese Geschichte lesen und denken, wisst ihr was? Wenn ich einfach glaube, dann wird Gott mir ein Flugzeug geben. Das ist nicht, was ich von diesem Text denken soll. Aber ich soll erkennen, dass Gott mir helfen wird, darüber hinaus zu gehen, nach seinem Plan, nicht nach meinem Plan. Und Gott hat Pläne für uns, die er schon bestimmt hat in der Schrift. Und wenn wir unsere vielleicht Natur folgen oder wenn wir von Natur aus oder vielleicht auch in der Sünde Gelegenheiten zu dienen ablehnen und sagen, nein, zu schwer, zu groß, das schaffe ich nicht, zu beschäftigt, ich brauche Ruhe, ich muss mich erholen, dann werden wir niemals erleben, diese große, wunderbare Ziele, die Gott durch uns erreichen kann. Wir sollen so eine Einstellung haben, Gott möchte etwas Großes schaffen hier auf der Erde. Mit der Zeit, dieser kleinen Zeit, die ich hier auf der Erde habe, können wir etwas Großes schaffen. Aber nicht ein Flugzeug zu kaufen oder nicht Rindersteaks jeden Freitag zu essen. Das ist nicht, was Gott meint. Das ist nicht, was wir hier glauben sollen. Sondern im Glauben, dass wir erwarten, dass was Gott gesprochen hat oder versprochen hat in seinem Wort, wird er erreichen. Zum Beispiel, und ich wünsche, dass wir vielleicht noch eine Stunde hätten, das haben wir nicht, aber hier sind zwei Beispiele. Zum Beispiel, Gott wird seine Gemeinde bauen. Matthäus 16, 18, kennt ihr ziemlich gut, nicht wahr? Und Jesus hat gesagt zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus hat gesprochen, Jesus hat versprochen, dass er seine Gemeinde bauen wird. Und wie lange hat schon oder ist schon Jesus beschäftigt oder tätig in diesem Dienst? Schon 2000 Jahre. Und er ist treu in diesem Dienst, seine Gemeinde zu bauen. Und wir sitzen hier heute, 2000 Jahre nachdem Markus Evangelium aufgeschrieben war, weil Jesus treu ist, seine Gemeinde zu bauen. Ich habe ein bisschen mit Zahlen gespielt. Nicht, dass ich in administrativen Bereich bin ich nicht begabt. Aber ich habe eine Excel-Table aufgemacht. Ich habe ein paar Nummern eingeschrieben, eingetippt. Und ich habe gedacht, ich bin 38. Vielleicht, wenn Gott mir 30 Jahre gibt, um zu dienen. 30 Jahre der Gemeinde zu dienen. Was auch nicht so viel ist, glaube ich. 30 Jahre. Und wir als eine Ecksteingemeinde, als die Ecksteingemeinde, alle 5 Jahre, nur 5 Jahre, nicht schneller, alle 5 Jahre eine neue Gemeinde gründen. Nicht, dass ich das machen muss, aber wir als eine Gemeinde, alle 5 Jahre eine Gemeinde gründen. Und dann die 2 Gemeinden nach 5 Jahren 2 andere Gemeinden gründen. Dann werden wir durch 30 Jahre 64 Gemeinden haben in Berlin. Das wäre cool, nicht wahr? Könnt ihr euch vorstellen, Berlin mit 3,5 Millionen Einwohnern, dass wir 64 gute, gesunde Gemeinden haben mit, wenn alle Gemeinden 3 Pastoren haben, mit fast 200 Pastoren und wenn alle Gemeinden gegen 70, nur 70 Mitglieder haben, mit 5000 Mitgliedern durch 30 Jahre, dass wir so ein großes Ziel erreichen können. Das Ziel, so ein Ziel, hat Gott schon geplant. Und wenn ich diese Bibelstelle lese von Markus 6, 30 bis 44, ich soll nicht denken, Gott wird mir ein Flugzeug geben. Ich soll denken, Gott ist treu und ich soll denken, dass wir darüber hinaus gehen können nach seinem Plan. Und wenn er will, dann wird er diese 64 Gemeinden mit 200 Pastoren und 5000 Mitgliedern gründen in den nächsten 30 Jahren in Berlin. Es ist möglich. Er kann das machen. Aber was ist möglich? Oder was ist nötig, meine ich? Was ist nötig? Ich darf nicht die Einstellung haben, naja, das Ziel viel zu groß. Das Ziel können wir niemals erreichen. Viele träumen nicht in dieser Weise und schaffen viel weniger im Leben, als was sie eigentlich schaffen können, weil wir nicht die richtige Einstellung haben. Und ein zweites Beispiel, ganz kurz, weil es gibt viele Beispiele von der Bibel, wenn wir sagen oder wenn wir nennen die Pläne Gottes. 1. Korinther 10, 13. Paulus hat geschrieben für uns, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott hat uns gesagt, es gibt keine Versuchung hier auf der Welt, die so groß ist, dass wir sie nicht überwinden können mit Gottes Hilfe. Es ist möglich. Gott hat versprochen. Und wir sollen so eine Erwartung haben. Wir können mit Gott weit darüber hinausgehen. Und wenn wir denken heute, dass wir mit Sünde kämpfen oder gegen Sünde kämpfen, und wir denken, oh, ich werde nie frei von dieser Sünde sein, das ist nicht die Einstellung, die wir haben sollen von Gott, sondern wir glauben, dass er uns verändern kann. Und wir glauben, dass er große Ziele für uns hat. Wir müssen einfach Jesus vertrauen und ihm folgen. In diesem Text haben wir gesehen zwei Wege, in denen wir Jesus vertrauen könnten anhand seiner Versorgung. Seine Versorgung von Ruhe, von der Ruhe und seine Versorgung mit Gelegenheiten zu dienen. Wir müssen uns erholen manchmal. Aber wir müssen auch weit hinüber daraus gehen, um Gott zu verherrlichen. Lass mich beten am Ende hier der Predigt. Himmlischer Vater, wir möchten dir sagen und einfach bekennen, dass wir schwach sind. Herr, wir sind nur Sterblichen, wir sind nur Menschen. Und Herr, es ist so hilfreich in der Schrift zu sehen, dass manchmal wir eine Pause brauchen. Es ist so hilfreich, sogar zu sehen, dass Markus 4, dass Jesus eingeschlafen hat im Boot. Er war so müde nach der Arbeit. Herr, manchmal ist es so bei uns gewesen auch. Herr, es ist hilfreich zu wissen, dass wir mit einem guten Gewissen die Pausen genießen dürfen. Aber Herr, es ist auch sehr hilfreich zu sehen, was du schaffen kannst. Und Herr, wir möchten so eine Gemeinde sein, wo wir große Ziele setzen, nicht um uns zu verherrlichen, nicht um einfach das Leben zu genießen, Herr, aber dass wir vertrauen, dass du so groß bist, dass du schaffen wirst, was du versprochen hast. Und Herr, wir möchten große Sachen sehen von dir und nicht in der Weise, die die Aposteln vielleicht erfahren haben, durch Dämonen, die ausgetrieben sind oder Krankheiten, die geheilt sind, aber Herr, dass wir sehen hier in unserer Umgebung Menschen, die dich hassen, Menschen, die das Evangelium ablehnen, dass sie weiche Herzen haben für das Evangelium, dass sie die frohe Botschaft hören und dass sie umkehren, dass sie zum Glauben kommen und dass sie für dich leben. Herr, wir verstehen, dass Satan kämpft auch gegen dich und möchte die Gemeinde zerstören. Herr, wir beten, dass du uns bewahrst. Hilf uns auch, Weisheit zu haben, als wir versuchen, Entscheidungen zu treffen, wie und wo und wann wir dienen sollen. Herr, wir möchten, dass du im Zentrum bleibst und dass wir dich verherrlichen. Amen.